wie viel Budget brauchen wir im Marketing? Wo setzen wir es effizient und effektiv ein? Und bringt es überhaupt was, was wir hier tun? Um das zu beantworten, gibt es ab jetzt eine große Serie gemeinsam mit Mr. X Ecom, auch genannt Franz Sauerstein. Und da freue ich mich mega drauf. Und deswegen geht es in dieser Episode mal grundlegend um das Thema Budget. Viel Spaß dabei.
Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes, der sich immer um Daten dreht. Manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber immer darum, wie können wir eigentlich besser verstehen, was unsere Kunden zufrieden macht, wie es unsere Kunden zufrieden macht und dementsprechend auch, wo wir vielleicht manchmal Geld reinstecken sollen. Heute dabei der liebe Franz Sauerstein, mit dem ich schon einige Episoden aufnehmen durfte. Und er hat eine wunderbare Frage mitgegeben oder mitgebracht. Und deswegen, Franz, ich übergebe an dich. Worüber sprechen wir heute?
Erstmal herzlich willkommen. Ich möchte heute über AdSpend sprechen, also unsere Ausgaben für Werbung in den verschiedensten Kanälen und wie das Ganze zusammenhängt mit unserer MER, also der Marketing Efficiency Ratio. Und wir müssen auch klären, was ist denn eigentlich der Unterschied zu der Media Efficiency Ratio, wie wir gerade eben schon im Vorgespräch festgestellt haben.
Genau, weil die eigentliche Frage ist ja, reden wir bei der MER, also MER, von Media für das M oder von Marketing, weil wenn wir zum Beispiel von Media sprechen würden, was unterscheidet das Ganze denn eigentlich dann vom ROAS, also dem Return on Ad Spend zum Beispiel? Und wie steht denn das alles dann zu meiner Lieblingsmetrik, dem ROMI, nämlich dem Return on Marketing Investment eigentlich? Fragen über Fragen. Und deswegen mal einleitend, ist es für dich, wie du ja gerade schon sagtest, eher Marketing Efficiency Ratio oder Media Efficiency?
Ich komme ja aus der E-Commerce Strategie, also ich bin ja sozusagen kein Experte für spezifische Channels oder Suchsysteme. Das ist ja gar nicht mehr mein Zuhause. Und deswegen ist es für mich immer intuitiv erstmal die Marketing Efficiency Ratio. Einfach, weil mich interessiert ja das, was wir an Geld ins Marketing reinstecken. Was kommt denn da eigentlich hinten bei raus? Und die MER hat ja, egal ob es jetzt Marketing oder Media Efficiency Ratio ist, ein paar Nachteile, aber auch ein paar Vorteile zu betrachten. Und wenn man die in einem Set von Metriken betrachtet, dann kann man da spannende Ableitungen draus ziehen. Und darum soll es heute gehen.
So um das Gesamtbild.
Genau.
Weil wenn ich vom Adspend spreche, dann rede ich ja noch immer dann von meiner Budgetverteilung auf entweder einzelne Kanäle oder vielleicht sogar, bin ja kein Freund von Kanaldenken, vielleicht von Kampagnen und wie ich diese Kampagne dann über einzelne Kanäle plane. Oder auch von, wenn ich in der Customer Journey Struktur denke, dann packe ich mir in zum Beispiel Aktivitäten Top of the Funnel, so kann ich ja mein Budget verteilen, oder Bottom. Aber ich glaube, wir bleiben heute mal bei Kanälen und ich glaube, wir bleiben heute mal genau dann bei mehr als Marketing Efficiency Ratio. Und wovon sprechen wir da? Wir sprechen ja davon, wir teilen unseren Umsatz, den wir unseren Paid-Aktivitäten zuordnen können. Das ist schon mal die erste Herausforderung durch unser Media Spend. Wichtig, wir schauen uns hier ja nicht an dann die Kosten für unser Gesamtmarketing. Ja, bei manchen, zum Beispiel beim ROMI, packe ich ja dann noch, je nachdem, welcher Ideologie ich dann folge, Agenturausgaben mit rein oder Kreationsausgaben oder vielleicht sogar Personalkosten oder Tooling in manchen Bereichen packe ich mit rein. Hier sind wir ja rein bei Umsatz, den ich mal Paid Media zuordnen kann, geteilt durch Mediakosten.
Ja.
Und daraus kann ich dann
das ableiten. Das ist dann die Media Efficiency Ratio.
Ja, stimmt. Marketing nehme ich ja dann alles. Also Marketing nehme ich meinen gesamten Marketing-Spend, aber in diesem Falle ja auch nur, oder willst du mir gar sagen, du würdest dort dann auch deine Agenturkosten mit reinnehmen?
Da würde ich tatsächlich alles reinnehmen. Also das ist ja eine Metrik, die ich auf Unternehmensebene betrachte.
Mhm.
Und die Frage, die ich mir als Unternehmerin oder Unternehmer stelle, ist ja, wie entwickelt sich denn eigentlich die Gesundheit oder der Wert von meinem Unternehmen? In welche Richtung gehe ich da? Und da ist eine einfache, die erstmal unvollständig ist, aber es ist eine einfache Benchmark, eben die Marketing Efficiency Ratio. Nämlich, ich möchte ja wissen, schaffe ich es, effizienter Nettoumsatz zu generieren als letztes Jahr? Oder konnte ich skalieren? Also ich generiere jetzt mittlerweile viel mehr Umsatz und meine Marketing Efficiency Ratio ist mal zumindest gleich geblieben oder nur leicht schlechter oder leicht besser. Wenn ich skaliere, aber meine mehr wird deutlich schlechter, dann bringt es vielleicht gar nichts, dass ich skaliert habe. Dann muss ich da mal tiefer reingehen, ob sich das überhaupt lohnt, ob ich das Unternehmen wieder gesund schrumpfe oder ob ich was an der Optimierung mache. Also das sind sozusagen diese Hinweise. Für mich ist dann so ein bisschen Detektivarbeit. Das ist so der erste Indikator für mich. Moment, entweder hier läuft alles gut oder hier läuft irgendwas schief und dann kann ich tiefer reingehen. Deswegen stecke ich in die Marketing Efficiency Ratio wirklich alle Nettoumsätze, die ich generiere, aber auch alle Marketingkosten. Und das ist dann halt meine kompletten Werbebudgets über alle Kanäle, über alle Ebenen der Customer Journey. Das ist mein internes Marketing-Team. Das ist auch, wenn ich irgendwie eine halbe Kraft habe, die halt auf zwei Stellen sitzt, die packe ich da auch mit rein. Ich möchte es möglichst genau haben. Meine externen. Und wenn ich dann noch irgendwie so Kleinkram habe, Lizenzen irgendwie mal, sei es jetzt Beratungskosten, alles, was tatsächlich direkt im guten Gewissens dem Marketing zuschreibbar ist, packe ich dort rein. Wichtig ist nur, dass diese Definition, was ich dort reinpacke, im Unternehmen historisch gleich bleibt. Weil sonst kannst du es gerade in den Müll werfen. Aber daraus sehe ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, mein Unternehmen hat letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft, hatte das irgendwie eine Marketing-Effizienz-Ratio von, ich schmeiß 1 Euro rein und ich kriege 5 Euro Netto-Umsatz raus. Und damit haben wir 300.000 Euro Umsatz gemacht in dem Monat. Also Netto-Umsatz, ich rede immer von Netto-Umsatz. Und jetzt dieses Jahr haben wir aber 600.000 Euro gemacht, aber die Ratio ist auf 2,5:1 gesunken oder sogar 2. Extrem große rote Lampe für mich, wo ich sage, da müssen wir reinschauen. Also es kann ganz gut sein, dass sie hier am Ende des Monats viel weniger Cashflow generiert haben oder einfach viel weniger wirtschaftlich waren als letztes Jahr. Und kann es sein, dass wir das bis jetzt nicht gesehen haben, weil unsere nicht bezahlten Kanäle das vielleicht alles auffangen? Weil unser Stammkundengeschäft sehr stark ist oder weil unser Google-Suchmaschinenoptimierung oder andere Suchsystemoptimierung sehr stark ist. Und dann kann es auch so ein Frühwarnindikator sein, weil wenn ich jetzt plötzlich eine deutlich schlechtere AMER habe, also die Akquisition von tatsächlichen Neukunden, dann kann es sein, dass ich mit den Haaren für die zukünftigen Cashflows, die ich aus dem Stammkundengeschäft kriege, zugedreht habe, ohne dass ich es merke. Und das ist dann ganz gefährlich. Das ist dann so richtig so, du hast noch so ungefähr 6 Monate, dann kann es sein, dass dir die Hütte brennt. Und deswegen finde ich die AMER und MER eine wichtige Kennzahl, darf man nicht isoliert betrachten, aber das ist für wie so ein Kohlenmonoxidmelder.
Wie der Vogel damals.
Ja, genau.
Den man
Kanarienvögel
Kohlemin mitgenommen hat. Ah, okay, also dann aber meine Gegenfrage, warum nutzt du dann nicht den ROMI, also den Return on Marketing Investment? Weil da nehme ich ja
schlussendlich
Nettoumsatz minus sozusagen Produktionskosten, ne, minus dann Media, geteilt durch dann Media. Das heißt, ich nehme ja das, was ich mehr oder minder verdient habe, geteilt durch das, was ich dafür ausgegeben habe, um es zu erreichen.
Deckungsbeitrag in Relation zu meinen Marketingkosten ist es dann. Ehrlicherweise, weil die meisten Unternehmen nicht so aufgestellt sind, dass sie den einigermaßen in Echtzeit darstellen können. Also selbst bei Unternehmen, die sehr gut technisch aufgestellt sind, die ich sehe, die hängen dann einen Monat hinterher oder so, während die MER-Zahlen tagesgenau haben, weil sie das einfach, entweder die internen Personalkosten einfach fortschreiben und die Adspends aus den Werbeanzeigenmanagern einfach täglich in die Kostentabellen mit reinbringen. Aber dieses Thema, naja, welchen Deckungsbeitrag habt ihr denn gemacht, ist oft so ein über dem Daumen und eigentlich erst, wenn sie dann die BWA mal beziehungsweise die Buchhaltung abgeschlossen haben für den Monat, wissen sie eigentlich tatsächlich, was für einen Deckungsbeitrag gemacht haben. Und da ist
mein Unterschied drin,
dass ich sage, kommt aufs Unternehmen drauf an.
Jetzt reden wir mal vom E-Com. Klar, ich könnte jetzt sagen,
also,
ich habe
diesen nehmen wir mal zum Beispiel ein Unternehmen, das
mehr bestellt, okay, dann habe ich einen gewissen Skaleneffekt, aber der Impact ist jetzt nicht so riesig versus, oder hast du schon Kunden erlebt, wo du sagtest, hey, ja, wenn wir unser Marketing natürlich
also, denen, wir fallen direkt
jetzt, ja, okay, geil.
Mir fallen direkt zwei ein. Also, ihr hört schon alle raus, das muss man für das eigene Unternehmen betrachten, ob man es vereinfachen kann oder nicht. Meine Denke kommt sicherlich daher, dass ich jetzt schon oft erlebt habe, dass man es eben nicht sofort vereinfachen kann. Wenn man es vereinfachen kann, macht es. Meine Gegenbeispiele, die vielleicht sind die auch die Ausnahme, sind, das eine ist in Fashion, die haben einfach im Frühjahr und im Herbst haben die extrem unterschiedliche Deckungsbeiträge für ihre verkauften Produkte. Einfach weil die Art der Produkte, die sie verkaufen, anders ist.
Mhm.
Und die Preisbereitschaft für diese Produkte ist aber sozusagen nicht linear zu den ihren Herstellungskosten. Das ist irgendwo, geht es am Ende alles auf, weil sie mit beiden zusätzliche Stammkunden machen, die dadurch, dass sie ein ganz gutes Stammkundengeschäft haben, auch dann häufig einfach noch die Herbstkunden dann auch noch die Frühjahrsprodukte kaufen und so weiter. Mhm. Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel ist ein Hersteller, der im Ausland, also Hersteller, der selbst online verkauft, der aber im Ausland produzieren lässt. Die lassen jede 2 Wochen Container kommen. Und diese Preise für die Container, die werden eigentlich vorvertraglich festgehalten, aber da gibt es so viele Lücken drin. Also in Jemen diese Houthi-Geschichte da mit dem Suezkanal, da können die Reedereien dann immer raus und sagen, naja, es geht aber, der Preis ist eigentlich für diese Route.
Ja.
Und dann ändert sich die Transportkosten für das Produkt, ändern sich plötzlich ums Doppelte. Und die Transportkosten machen aber von den Herstell- oder Einkaufskosten 20% aus. Und dann ändern sich innerhalb von einem Monat 2 bis 3 Mal plötzlich deine Produktkosten, obwohl es dasselbe Produkt ist. Und du hast absolut gar keine Handhabe drüber. Das ist dann tatsächlich ein Friss- oder Stirb-Geschäft.
Ja, das kann ich aus meiner doch damals Transshipment- und Logistik-Zeit, weil ich war einer der bösen Menschen, der genau diese Dayrates kalkuliert und verglichen hat. Sorry!
Du warst das.
Das war vor meiner Zeit. Aber du brichst ja, also jetzt in der Diskussion, du brichst, oder wir können solche Betrachtungsweisen ja einmal für Gesamtefficiency uns anschauen. Marketing Efficiency Ratio. Wir nehmen Gesamtumsatz mal durch Gesamtmarketing Spend. Nettoumsatz, heißt, wir schmeißen Steuern raus, so, geteilt durch dem, was wir an Marketing ausgegeben haben. Wichtig hier Gesamtkostenbetrag. Dann haben wir das Ganze ja auch noch auf Mediabasis. Wie gerade schon gesagt, da schauen wir uns, und das können wir ja runterbrechen, entweder auf Kampagne. Jetzt kommt das erste Ding. Wir müssen natürlich dann sagen, ja, dieser Umsatzanteil ist dieser Kampagne zuzuordnen. Attribution ist da ein Stichwort. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch, wie du sagst, die Perspektive Bestand oder Gesamtkundengruppe versus Neukundenakquise, die du auch schon hattest. Ziemlich kompliziert. Aber naja, wäre auch langweilig. Womit würdest du anfangen? Weil, also, wir wissen ja eins, auch die meisten Unternehmen haben eher noch ihr Media unter Kontrolle, ja, und wissen, wie du richtig sagst, mehr oder minder tagesaktuell, was habe ich gestern an Media ausgegeben und was habe ich, hoffentlich kriege ich dann aus meinem Shopsystem raus, wenn wir jetzt mal auf der Perspektive E-Com bleiben, dann was habe ich gestern an Umsatz, wichtig, nicht Gewinn, Umsatz, Nettoumsatz erzeugt. Das heißt, das Ding kann ich ja tagesaktuell auswerten.
Genau, damit würde ich mal anfangen, weil das ist die einfachste Zahl, mein Marketing-Effizienzratio, weil ich kenne meinen Nettoumsatz, ich kenne meine Werbebudgets, beziehungsweise ich kann die tagesaktuell rausholen, ich weiß, was mein Personal intern mich kostet, das kann ich auch einfach easy fortschreiben. Ich weiß, dass meine Berater, Dienstleisteragenturen, die irgendwie auf einem fortlaufenden Vertrag sind, kosten, damit hat man schon mal das Allergrößte abgedeckt. Klar, irgendwelche Lizenzen, Flyer, schieß mich tot, das macht dann auch nochmal 15% vielleicht aus, aber das ist schon mal eine ganz gute Zahl so. Das hat dann einfach nur was mit Handwerk zu tun, dass das halt auch noch mit aufgenommen und nachgetragen wird. Das ist erstmal easy. Und dann kann ich aber, wenn ich sowieso schon dabei bin, ich sehe es ja zumindest mittelbar in meinem, normalerweise in der WAVI oder halt im Shopsystem selbst, je nachdem, wo die Zahl herkommt, wo da die Wahrheit herkommt, ist es jetzt ein Neukunde oder nicht. Und je nachdem, wie gut das System ist, gibt es da halt mehr oder weniger Fehler. Also habe ich bestellt oder meine Frau, aber wir sind an derselben Adresse Aber bei uns ist es jetzt schwierig, weil wir haben unterschiedliche Nachnamen, aber selber Nachname, selber Adresse, das ist, kann man eigentlich als einen Kunden zählen, aber das ist klein, klein. Die Richtung wird schon richtig sein, was im System ist. Genau, und die Zahl, die würde ich einfach in mein Cockpit auch mit aufnehmen. Ob das die Geschäftsführung braucht, kann man diskutieren, oder ob da eine andere Zahl besser ist, irgendeine Marketingzahl, wie gut funktioniert unsere Neukundenakquise, braucht es auf jeden Fall, aber welche das ist, das kann man diskutieren. Kommt auch darauf an, wie gut das Unternehmen dann halt schon aufgestellt ist, aber die Marketingführung sollte diese Zahl auf jeden Fall haben. Und im Idealfall hat auch das Marketingteam diese Zahl und sieht einfach, wie gut waren wir gestern, wie gut waren wir die Woche, müssen wir irgendwas nachsteuern und wenn ja, in welchem Kanal, um unsere Ziele zu erreichen.
Jetzt kommt ja das ganz Spannende, dass ich meistens unsere Digitalkanäle oder eher die großen Digitalkanäle sprechen ja immer von Lernphasen. So, bedeutet, wenn ich jetzt heute sehe, dass meine Kampagne gestern nicht so gut funktioniert hat, vorgestern aber schon, wie viel Steuerungseinfluss habe ich eigentlich? Ja, weil der große Scherz ist ja, wir versuchen jetzt irgendwie, diese ganzen Werbesysteme beeinflussen sich ja. Also wir müssen ja nicht davon sprechen, dass ich Performance-Aktivitäten habe, schon allein in der Diskussion versus Branding. So, jetzt sind wir glücklicherweise beide Menschen, die sagen, ja, Branding, erstens Branding-Effekte existieren, zweitens Branding darf man nicht vernachlässigen. Nichtsdestotrotz muss ich besonders dann im Bottom-Bereich Funnel technisch, ganz andere Diskussion, existiert ein Funnel oder nicht. Ich habe auf alle Fälle einen gewissen Prozentsatz der Leute, die immer kaufen wollen, und die muss ich abholen. Über Werbekampagnen. Stichwort Performance. Jetzt kann ich natürlich viel an meinen Kampagnen ändern. Jetzt sind aber, wenn ich heute etwas ändere, sehe ich die Effekte ja erst, besonders je nachdem, wie groß die Veränderungen sind, ja erst nach einem gewissen Delay.
Bin ich vollkommen bei dir. Schnell und hektisch dein Aktionismus verfallen, funktioniert nicht. Gerade bei den, also nehmen wir jetzt mal Meta. Du hast allein ja die verzögerte Auslieferung der Zahlen, die irgendwo zwischen 1 und 7 Tage ist, die du siehst, die Meta zum Teil schon hat, die Meta zum Teil noch nicht hat. Das heißt, dort so Mikroaktionen machen wie, oh, wir stellen jetzt die schlecht laufenden Werbeanzeigen aus, ist absoluter Blödsinn. Also dieses Media Buying übernimmt mittlerweile Meta größtenteils. Kann ja auch sein, dass diese Werbeanzeige im Kauf vorbereitet, aber der nicht zugewiesen wird. So, und dann haben wir auch dort wieder das Attributionsthema. Aber was ich jetzt natürlich machen kann auf Makro ist, wenn ich sehe, wir haben so und so viele Umsatzziele aus zum Beispiel unseren selbstbestimmten System. Vielleicht macht es da Sinn, dass wir da noch eine wertvolle Kommunikation drüber schicken zu einem Anlass, um hier einen zusätzlichen Cashflow zu generieren. Müssen wir hier unseren Fokus hinschieben? Oder wissen wir, dass wir in unserem Metasuchsystem ein sehr lückenhaftes Resonanzgitter haben? Also eigentlich bei 2 Unternehmen, die ich jetzt in den letzten 2 Monaten gesehen habe, war die hauptsächlich Kommunikation über das Angebot der Preis. Das waren eigentlich beides Premium-Unternehmen, die recht wenig über den Preis reden sollten. Und dann haben wir mal geguckt, naja, was sind denn da für eigentlich Anzeigen drin in dem Ads Manager? Und das war eigentlich alles immer Preis oder Sonderangebote oder hier gibt's ein Bundle zu Weihnachten und hier gibt's noch das perfekte Weihnachtsgeschenk und jetzt ist besonders billig und bla bla bla. Aber all diese Punkte, das kannst du jetzt kaufen und auch noch an deine, das kannst du noch an deine Kinder vererben, wenn sie es dir nicht schon vorher abluchsen, waren nicht drin oder du hast halt eine bessere Qualität oder das ist halt durchdachter, das ist funktionaler, riecht gut. Also diese Themen, die man einfach rausfindet aus einer Ethnografie und einem Kundeninterview und in ein Ebenenmodell reinkickt, habe ich dann spaßeshalber eins erstellt. Da habe ich bei denen auf der Produktdetailseite und beim Wettbewerb in einer Stunde 80 verschiedene Ebenen gefunden, wie man über dieses Produkt sprechen könnte. Und klar, Brand heißt auch, sich zu überlegen, welche Themen sprechen wir jetzt an, welche besprechen wir nur und welche ignorieren wir. Ja. Aber damit hast du halt schlussendlich vielleicht 30, 40 verschiedene Möglichkeiten, womit du eigentlich Werbeanzeigen bauen könntest, die dem System zur Verfügung stellen und gucken, ob es dann besser funktioniert. Und sozusagen dort mehr Auswahl geben. Und dieser Aktionismus, diese Aktion, die man dann auslöst auf Basis von, irgendwie wird es immer schlechter, ist halt nicht, okay, ich versuche mir ich versuche so Mikrowins zu realisieren, sondern wo stecke ich meine Ressourcen hin, um große Erfolge zu erzielen? Und läuft mein E-Mail-Marketing vielleicht ganz gut, so wie es ist, und ich konzentriere mich jetzt auf Meta, weil es dort irgendwie gerade einbricht?
Das kriege ich ja nicht raus aus einer Marketing Efficiency Ratio. Das ist ja dann etwas, wo ich tiefer dann reingehe, weil wir sprechen
jetzt erst tiefer rein
als Top-Level-Metrik. Wir sehen, okay, wir haben, weiß ich nicht, 2,5, 3,5, ja, als Marketing Efficiency Ratio, und auf einmal laufen wir nur noch auf, sagen wir mal, Worst-Case-Szenario 1,7.
Ja, aber dieser Kanarienvogel sagte eben, muss ich was an meinem aktuellen Fahrplan ändern und meiner aktuellen Planung? Oder kann ich den ich vorher aufgestellt habe, funktioniert der immer noch, und den kann ich einfach ab ganz gechillt arbeiten, und das interessiert mich.
Naja, also
alles erstmal nicht.
Wait. Was ich sehe, ist ja erstmal der Effekt bei dieser Verschlechterung. Meine aktuelle Strategie läuft nicht mehr mit der gleichen Performance wie vorher. Auswirkungen davon können sein. Erste Frage, habe ich in den letzten x Monaten oder x Tagen etwas großartig verändert? Dieses X ist so groß wie durch qualitative Interviews, wie lange, wie groß ist der Entscheidungsfindungsweg meines durchschnittlichen Kundensegments? Brauchen die eine Woche, brauchen die 14 Tage, brauchen die 6 Monate? Da sehe ich dann, habe ich in dem Zeitraum etwas Relevantes für die, wo ich jetzt gerade mir meine Mehr anschaue, habe ich da etwas signifikant verändert, was solche Auswirkungen haben könnte.
Genau, und da muss in dein Marketing-Change-Log sozusagen reingucken.
Genau. Und jetzt kommt die zweite Sache, was auch passiert sein kann, und das war wunderbar, dass du es gerade schon angesprochen hast, nämlich auch meine Marktbegleiter können ja sich in diesem Zeitraum auch etwas mehr vom Kuchen genommen haben. So, das heißt, ich muss ja immer deswegen eine Marktbegleiterperspektive drauf haben und schauen, okay, was tun die? Vielen Dank Facebook Ad Library und alle anderen. Ja, macht unser Leben sehr viel einfacher. Und ja, auf der anderen Seite brauche ich einen sauberen Changelog, wo drin steht, dann und dann haben wir das und das in diesem Kanal aus diesem und diesem Grund auf Basis dieser und dieser Hypothese getan.
Kleiner Hack, um ein Indiz über das Volumen der Marktbegleiterbestellung zu bekommen. Einfach jeweils am 1. des Monats mal eine Bestellung aufgeben dort und stornieren und dann sich die Bestellnummern aufschreiben und vergleichen.
I like. Aber ja,
dadurch kriegst du mal eine Idee, wie viele Bestellungen da eigentlich durchlaufen, wie sich das über die Zeit ändert. Das braucht 5 Minuten. Das haben die Alliierten mit den deutschen Panzerseriennummern gemacht. So bin ich draufgekommen. Ja, und dann weißt du, was läuft da eigentlich? Sind die viel größer, viel kleiner? Das kannst du natürlich auch nochmal qualifizieren, wenn das eine Kapitalgesellschaft ist, über das Handelsregister. Da kriegt man recht viel Informationen raus über die Schlagzahl.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig hierbei zu verstehen, dass du dir einmal ja wirklich den Mehr Marketing Efficiency Ratio über deine gesamte Organisation anschaust. Man könnte jetzt auch sagen, okay, hey, wenn ich so detailliert drin bin, könnte ich mich ja auch, je nachdem, wie viel Investment ich bereit bin, in mein BI-Setup oder in mein Controlling-Setup, dann einfach es mit dem Romy auszutauschen. Geht's, ja. Dann bin ich dabei, ich kann mich hinstellen und sagen, okay, Media. Das heißt, ich schaue mir an, wie viel Umsatz habe ich für mein Paid, was ja ein Subding ist. Ich habe Unpaid und Paid, oder ich könnte reingehen und sagen, ich habe Push und Pull, oder hängt dann davon ab, wie eure Strategie einfach aussieht. Und dann kann ich das Ganze runterbrechen auf den ROAS, wo ich dann wirklich auf einer einzelnen Kanal- bzw. Kampagnenbetrachtung dann bin. Stichwort hier, Kampagne ist wirklich das, was ich zum Beispiel dann einzeln in Meta oder also Meta-Ökosystem zum Beispiel fahre. Und dann kann ich sagen, okay, es ist eine Facebook-Perspektive, es ist eine Instagram-Perspektive, habe ich da drunter. Ja. So hängen die Dinger mehr oder minder zusammen. Ich sag jetzt mal, Romy.
Wenn du Moas noch sogar durch Moas ersetzen kannst, dann bist du der absolute Held. Also Margin on Ad Spend.
Ja.
Dann lieben dich alle.
Also das ist auch nicht wirklich eine große Herausforderung, weil, ja, du hast recht, Logistikkosten, es hängt ja davon ab, wenn wir jetzt von einem Dropshipper sprechen, ja, der große Abhängigkeiten hat von tagesaktuellen Shipping-Costs und ähnlichem. Ja, das heißt ja, es ist ja immer nur eine Frage, wie variabel ist mein Deckungsbeitrag, beziehungsweise was sind die größten Treiber in meinem Deckungsbeitrag und wie variabel sind diese? Wenn ich dort merke, die sind relativ statisch, das heißt, die verändern sich eher über den Zeitraum von 6 Monaten, dann kann ich das ohne Probleme schon fast hardcoden.
Genau, also die technische Variante, die schön ist ja, du hast irgendwie eine Wavi, die Kosten und die Einkaufskosten und netter umso umbildet, dass auch am Shop zurückgespiegelt wird, halt immer, wenn es sich ändert, dann auf der Bestellbestätigungsseite im Data Layer eben einen Wert für den tatsächlichen Deckungsbeitrag hast, neben dem Nettoumsatz, und du diesen Wert aufnimmst, sei es jetzt über Google Ads oder Meta Ads mit einer Custom Conversion, oder du nimmst die Kaufconversion. Ich nehme immer eine Kaufconversion und eine zusätzliche Custom Conversion, die dann halt Kaufdeckungsbeitrag heißt oder sowas, und optimiert darauf statt auf den Nettoumsatz, weil bei den meisten, hast du bei den meisten Unternehmen extreme Unterschiede in den Deckungsbeiträgen drin. Und zum anderen funktioniert dieser Hack mit den Custom Labels in Google Ads oder Meta Ads, dass du sagst, dieses Produkt hat 30% Deckungsbeitrag.
Ja.
Funktioniert nicht, weil in 70% der Fälle bei Meta, weiß ich nicht, bei Google Ads ist es aber so, das Produkt, auf das jemand klickt und mit dem dann dieser Deckungsbeitrag über das Custom Label berechnet werden würde, ist in 70% der Fälle nicht das Produkt oder die Produktauswahl, die tatsächlich gekauft wird. Und damit ist diese Best Practice eigentlich absolut ausgehebelt. Macht viel mehr Sinn, das dann tatsächlich mit den Warenkorbinhalten zu berechnen. Und dann hast du halt
wichtiger Zusatz da, wait. Du hattest ja vorhin den netten Trick zum Aushebeln Bestellvolumen bei Konkurrenzen. Das Gleiche kannst du dann übrigens auch über die Marge machen. Also die Läden, die das publicly in ihren Data Layer im Frontend reinschreiben, kannst du damit wunderbar nach ihrer Operational Efficiency nämlich dann analysieren. Wenn du das über einen Zeitraum dir abfrühstückst und dementsprechend analysierst, weißt du, okay, wer von dem agiert eigentlich wie. Und das macht's dann richtig nett, wenn du in so leichte Greyhead-Initiativen reingehst und wirklich Competition-Bidding dann betreibst, wenn du zielgerichtet dann nur noch Marktanteile eines Konkurrenten abfrühstücken möchtest. Deswegen kleiner Tipp da,
mach das
nicht über das Frontend, sondern wenn, dann übers Backend. Stichwort ist dann hier Server-Side. Ja, ist bei Facebook bzw. Meta ist es dann die KPI. Bei Google Ads ist es dann wirklich die G-Ads-API-Anbindung. Ich glaube, dafür haben wir bis heute keine Abkürzung. Und schickt es dann wirklich Server-Side. Plus,
ja,
ihr müsst nur von eurem Server, ihr müsst nichts direkt ins Frontend reinrendern, was eure Entwickler dann etwas entlastet. Aber auch da.
Ja, und um es mal auszuprobieren, kannst du natürlich auch einfach den Wert verschlüsseln im Frontend und dann im Google Tag Manager wieder entschlüsseln. Der Schlüssel ist ja nicht öffentlich. Ja, aber der Wert nutzt dir nichts im Frontend. Da kommt dann halt.
Naja, also wenn ich alles nur Frontend-technisch verschicke, dann ist auch die Entschlüsselung aus dem GTM Frontend-technisch und damit ist auch das Versenden der Informationen Frontend-technisch und damit kann ich es aus dem Netzwerk-Layer auslesen.
Nee, du drückst es von der WAVI in den Shop rein. Schon verschlüsselt.
Ja.
Du lässt es von GTM auslesen, den verschlüsselten Wert.
Ja.
In GTM lässt du den Wert jetzt entschlüsseln und bevor du ihn rüberschickst zu Google Ads oder Meta.
Ja, genau. Und damit ist aber genau, dein Tag Manager läuft ja kleinseitig.
Ah ja, stimmt. Ja, gut. Ja. Ich hatte einen.
Und damit ist das End- und Verschlüsseln vollkommen Wuppe.
Ja. Ja, ich Gedanken furz.
Alles gut, alles gut. Ich habe schon ganz komische Lösungen gesehen. Ich dann immer da stand so, X, ich komme ja trotzdem dran.
Ja, okay.
Funktioniert ja. Alles, was im Browser ist, läuft auf dem Browser. Aber damit, ich glaube, raus aus diesem Exkurs. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, dass du unterschiedliche Level von Controlling hast über was funktioniert nicht, beziehungsweise wie stehen wir gerade da? Ja, wichtig immer, der Rückblick, ja, sollte in der Perspektive des Buying Cycles oder der Kaufdauer, ja, Entscheidungslänge deiner Zielgruppe sein. Und der hängt natürlich auch vom Warenwert ab, beziehungsweise auch von, jetzt kommt das nächste Konzept, Jobs to be done, wie lange erfüllt dir ein Produkt sozusagen den Job, den es erfüllt. Und wichtig hier Perspektive gesamt. Gar nicht nur AMER, also Acquisition, sondern erstmal Gesamtperspektive, dass du dann runterbrechen könntest auf die beiden. Da hast du immer die Herausforderung Attribution, ab wann ist ein Kunde wieder ein Neukunde und ab wann nicht. Deswegen guckt es euch erstmal Top-Level an, ja, und brecht es euch dann gerne runter auf vielleicht Media, ja, Return, das heißt, ich gucke mir nur noch Paid an, weil wir auch da wissen, Unpaid-Aktivitäten, Organic, Branding etc. fließt da auch mit rein, aber wir gucken uns ja immer Relationen an. Das bedeutet, alle Aktivitäten, die ich bisher im Branding gemacht habe und die stabil geblieben sind, wirken sich natürlich dann auch auf meine bisherigen Media Efficiency Ratios aus. Und dann kann ich reinspringen in den Return on Ad Spend, wo ich mir dann vielleicht die Performance einer einzelnen Kampagne beziehungsweise eines einzelnen dezidierten Kanales dann anschaue. Habe ich was vergessen?
Ja. Nee. Das glaube ich vollständig.
Top. Mein lieber Franz.
So, und jetzt?
Ja. Und jetzt?
Ja, jetzt können wir natürlich noch Spaß mit Statistik haben und ganz andere Aussagen über unsere AMER treffen.
Oh.
Du wolltest schon die interessantesten Sachen jetzt unseren Hörerinnen und Hörern vorenthalten, gell? Ich habe dich erwischt.
Ich wollte eigentlich sagen, hey, und genau das machen wir in der nächsten Episode.
So, können wir auch machen. Dann machen wir das doch so.
Genau. Mein Lieber, damit zum Abschluss, wie immer meine typische Frage, was hättest du noch für eine wunderbare Ergänzung, die wir gerade nicht besprochen haben, vielleicht sogar schon als Teaser dann für unser nächstes Gespräch?
Dann nehme ich die Teaser-Variante. Ganz viele Unternehmen fragen sich ja, wo stecke ich eigentlich mein Geld rein? Und stecke ich jetzt mein Geld in die Suchsysteme, die funktionieren? Oder sollte ich diversifizieren? Und auf diese Frage kann man eine Antwort finden mit unseren AMER-Zahlen, also Neukunden-Marketing-Effizienz-Ratio und unseren Ausgaben historisch für Werbung. Und was man damit machen kann, wie das funktioniert und wie man auf diese Frage, die Leute nächtelang wach hält, endlich mal eine vernünftige Antwort findet, die auf Zahlenbasis beruht. Das erzählen wir euch das nächste Mal.
Franz, vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Ciao.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.